was machst du denn hier draußen?
Bisschen Abstand von der Familie, viele Essen verdauen, kann Last Christmas nicht mehr hören. Und was machst du hier?
Ja, geht mir genauso.
Irgendwas Spannendes gelesen in den letzten Tagen?
Ja, ich hab doch da was gesehen. Ich hab dir das gar nicht weitergeleitet. Pass auf, ich hab gestern eine Doku gesehen.
Ja, warte, Moment, ich drück kurz drauf.
Hä, ans Lagerfeuer? Nimmst du ein Mikro mit?
Ja, du nicht?
Ja, doch, klar.
Ja, dann mal los. So, liebe Freunde, das gleiche in Grün Weekly am 26. Dezember 2025. Das gleiche in Grün Weekly, das letzte Mal im Jahr 2025. Wahnsinniger Aufwand hier mit dem Brandschutz, das also einzurichten, dass wir ein Lagerfeuer im Studio anzünden können. Aber es hat geklappt. Timo Landner ist da. Juhu!
Yeah! Hallo Moritz. Ich habe den Circularity Index 2026 von Indeed Innovation dabei. Der wurde vor, weiß nicht, 2-3 Wochen oder sowas veröffentlicht. Was er macht, er bewertet, wie ambitioniert die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands in Richtung Circular Economy sind, und zwar basierend auf den öffentlich zugänglichen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsreports. Dabei sind drei Sachen rausgekommen. Also erstens eine große Lücke zwischen Anspruch und Umsetzung. Ich denke, das ist nicht wirklich verwunderlich. 47,5% der DAX 40 Unternehmen haben keinerlei quantitative Ziele hinsichtlich der Circular Economy, abgesehen von irgendwelchen Net-Zero-Zielen. Unternehmen messen vor allem klassische Nachhaltigkeitsthemen, Energie, Wasser, Recycling, meiden aber strategische Kreislaufthemen wie Design, Wiederverwendung oder neue Geschäftsmodelle. Zweite Kernbotschaft, die da rausgekommen ist, Easy Metrics dominieren weiterhin. Soll heißen, 45% aller messbaren Ziele entfallen immer noch auf Energie und Water, also Wasser. Von insgesamt nur 41 quantitativen Zielen betreffen fast die Hälfte die erneuerbaren Energien. Und Recycling dominiert. Und die dritte These oder das dritte Finding aus dem Report ist, Circular Economy bleibt meist oberflächlich. Erfolge beschränken sich fast ausschließlich auf Recycling und eben erneuerbare Energien. Höherwertige Strategien wie Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose oder Refuse tauchen kaum oder gar nicht als Ziele auf. Zusätzlich macht der Report auch noch eine Top-Performer-Rankliste. Da sieht es so aus, dass nach einer gewissen Metrik Beiersdorf dort mit 17 Punkten führt, gefolgt von RWE, Obacht, 16,4 Punkte. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass selbst diese Leader maximal 14% der möglichen Indikatoren mit messbaren Zielen abdecken. Und das zeigt, wie niedrig eigentlich das Gesamtniveau ist. Und fast die Hälfte der DAX 40 Unternehmen hat gar nichts gemeldet. Also die Kernbotschaft aus dem Circularity Index Report 2026 ist, die Circular Economy wird zwar viel beschworen, aber kaum operationalisiert. Unternehmen berichten statt zu verändern, sie kooperieren statt zu investieren und sie recyceln statt wirklich Wert zu erhalten. Dabei zeigen einzelne Pioniere, dass die Kreislaufwirtschaft respektive die Circular Economy resilienter machen kann, neue Umsätze schafft und Wettbewerbsvorteile bringt, wenn sie aber ernsthaft umgesetzt wird. Aber da sind wir leider noch nicht angekommen. Zum Abschluss des Index bietet auch Indeed Innovation auch noch sechs sogenannte Pathways für spezielle Industrien, wo halt die Vorteile nochmal aufgezeigt werden von Circular Economy als solches. Gleichermaßen, das habe ich gerade schon erwähnt, muss man aber leider sagen, dass sie halt noch nicht gehoben werden, diese Vorteile und guten Dinge, die mit der Circular Economy einhergehen.
Ich hätte jetzt zwei nicht vorbereitete Nachfragen. Mhm. Also einfach deine Einschätzung. Das sind jetzt ja DAX-Unternehmen, also wirklich hart im öffentlichen Fokus, und die haben öffentlich verfügbare Daten und Ziele verglichen. Würdest du erwarten, dass vielleicht diese Ziele tatsächlich existieren, aber man einfach die nur nicht in irgendeine Broschüre druckt, wo sie jeder lesen kann, und dass es auch eben eine Rolle spielt, dass es einfach die ganz großen Brands sind?
Ich persönlich vermute das tatsächlich sogar. Redesign als solches ist erstmal eine sehr aufwendige Sache. Damit gehen ja auch einige Ziele einher, die man ja durchaus erreichen möchte. Man möchte ja auch nicht im Vorfeld halt in irgendeiner Art und Weise seine Strategien halt veröffentlichen. Mhm. Das heißt, insofern, es werden einige Ziele mit Sicherheit im Hintergrund irgendwie passieren, die auch auf Redesigning halt abzielen. Die werden aber nicht in den Nachhaltigkeitszielen genannt, weil man möchte jetzt auch nicht Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen an der Stelle. Also ich gehe schon davon aus, dass einiges im Hintergrund da in dem Bereich halt läuft.
Und vielleicht noch anekdotische Evidenz als Ergänzung. Ich habe vorletztes Wochenende MBA unterrichtet. Da ist man viel im Austausch mit den Studierenden, die in Logistikunternehmen zum Beispiel arbeiten. Und dann fragt man, was macht ihr denn da so? Und dann kommt die Antwort, ja, machen wir ja nichts, wir sind ja nur Logistiker. Und dann diskutiert man weiter und stellt fest, das wird nur nicht als Teil dessen verstanden, was da zum Teil schon passiert.
Moritz, was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht den Science Breakthrough of the Year 2025. Und jetzt habe ich dich eben schon mal gefragt im Vorfeld, ob du eigentlich weißt, was das ist. Du weißt es nicht. Was würdest du tippen? Was ist denn der von dem Magazin Science ausgewählte wissenschaftliche Durchbruch des Jahres 2025?
Ich tippe jetzt einfach mal auf irgendetwas mit Biogenetik.
Ja, ausgewählt wurde das scheinbar unaufhaltsame Wachstum der erneuerbaren Energien weltweit. Also zum ersten Mal tatsächlich seit langer Zeit nicht eine neue Erfindung, sondern etwas, was es schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren gibt, was jetzt dieses Jahr aber eben ganz spürbar skaliert wurde. Wir haben darüber ja schon häufig genug gesprochen, über Energieerzeugung oder Erzeugung von Elektrizität. Dieses Jahr, wenn man in die Statistik guckt, haben die Renewables zum ersten Mal Kohle als wichtigste Energiequelle überholt. Und ganz wesentlich ist diese Entwicklung getrieben von China. Auch das ist nichts Neues, aber wenn man da dieser Essay, der darüber dann geschrieben wurde, und auch den verlinken wir, ich empfehle, den durchzulesen, ist nicht besonders lang, sind tolle Bilder auch noch oder beeindruckende Bilder von dem ganzen Renewable-Sektor in China drin. China macht 80% der Solarzellen, 70% der Windturbinen und 70% der Lithiumbatterien und eben zu einem Preispunkt, den keiner mitgehen kann. Und das ist alles kein Glück, das ist kein Zufall, sondern wirklich jahrzehntelang ausgerollte Strategie. Sehr schön beschrieben in dem Artikel. Was mich beeindruckt hat, so einfach als Zahl, in 2004 hat es ein Jahr gedauert, um 1 Gigawatt Kapazität zu installieren. Ein Jahr, und das machen wir heute in 12 Stunden. Und das zeigt irgendwie schon, da ist wirklich ordentlich was passiert und es endet da ja auch nicht. Kapazität ist natürlich nicht zu verwechseln mit Erzeugung, weil gerade bei Solar wissen wir, Kapazität kannst du haben, aber wenn keine Sonneneinstrahlung da ist, dann hilft dir die Kapazität auch nicht. Aber die installierte Kapazität und auch die Erzeugung wächst unaufhaltsam. Und das hat dann dazu geführt, eigentlich ist dieser Podcast hier so ein bisschen betreutes Aufarbeiten von Rabbit Hole Ausflügen. Timo, wer meinst du ist Top Solarenergieerzeugungsstaat in den USA?
Wer?
Mhm, was wäre so dein?
Ach, Staat. Ach so, jetzt,
Bundesstaat.
Ja, ich würde Kalifornien
tippen. Mhm. Wechselt sich immer ab mit einem anderen Staat. Mit welchem?
Ich sage jetzt mal uninstinktiv Texas.
Genau, es ist Texas. Also jenseits dieser ganz konservativen republikanischen Rhetorik, die da auch auf Bundesstaatebene krass ist, bauen die Solar und übrigens auch Wind. Bei Windenergie sind sie Top-Bundesstaat. Bauen sie zu. Nicht ganz so schnell wie China, aber auch ziemlich ordentlich. Warum? Gibt erstmal sehr günstige Voraussetzungen. Texas ist unfassbar groß, gibt immer viel Fläche für Solarenergieerzeugung, hat günstige Einstrahlungsverhältnisse, vergleichsweise geringe Bevölkerung auf der Fläche, hat keinen klassischen Einspeisetarif, hat auch keine irgendwie ambitionierte Klimapolitik, also der Ausbau hier ist ausschließlich durch Kostenargumente getrieben, weil das die günstigste neue Erzeugungsform für Elektrizität ist. Punkt. Bei Windenergie Nummer 1, bei Grid-Scale-Batteriespeichersystem Top 3. Paradebeispiel dafür, dass Solarenergie ohne starke Klimapolitik massiv wachsen kann, wenn Kosten, Marktregeln, natürliche Bedingungen stimmen. Und finde ich ein total spannender Case. Timo Landner mit Startup der Woche.
Genau, ich habe WineCloud mitgebracht. WineCloud? Ja, WineCloud ist ein deutsches Startup, das CO2-freie Cloud- und Rechenzentrumsdienste anbietet. Das Unternehmen wurde Ende 2018, meine ich, gegründet und betreibt heute mehrere Rechenzentrumsstandorte, unter anderem auf dem GreenTech Campus in Engesande, wo das erste klimaneutrale Rechenzentrum Deutschlands steht. Was bietet WineCloud an? Zunächst mal, um das vorab zu klären, WineCloud bietet ein Portfolio klassischer Cloud- und Hosting-Services, darunter Co-Location and Housing, Infrastructure as a Service, Cloud Backup, DSGVO-konforme Cloud-Storage-Lösungen und Virtual Private Server und Team-Tools. Aber was machen die? Was ist so cool an WineCloud, dass sie mein Startup der Woche sind? Naja, es wird vollständig grüner Strom direkt vor Ort genutzt. Nicht nur grüner Strom bilanziell, über beispielsweise sogenannte Power Purchase Agreements oder was auch immer, sondern eben physisch durch erzeugte Windenergie. Und zugleich soll die entstehende Abwärme, die, wie wir alle wissen, bei Rechenzentren ja nicht wenig ist, sinnvoll genutzt werden, anstatt sie ungenutzt einfach an die Umgebung abzugeben. Und dabei arbeitet WineCloud mit Partnern für beispielsweise die Algenproduktion zusammen. Die Abwärme des Servers wird gesammelt und auf eine Temperatur von ungefähr 35 Grad gebracht, ein Niveau, das sehr gut zur Kultivierung bestimmter Mikroalgen geeignet ist, ne? Zum Beispiel Chlorella oder Spirulina. Über ein Klapp- und Luftsteuerungssystem wird dann die Wärme gezielt in das Gewächshaus auf dem Dach geleitet. Die Abwärme wird nicht nur technisch, sondern eben auch wirtschaftlich verwertet, weil sie ein geeignetes Klima für eben diese Algenproduktion schafft und damit ein Produkt erzeugt, das verkauft werden kann. Die Abwärme könnte man im Übrigen auch für andere Fälle verwenden, beispielsweise Indoor Farming. Du kennst mein Connect zu dem Thema.
Schon mal gehört.
Die Fischzucht oder eben Biomassetrocknung. Und vielleicht noch ein paar Sätze zu ganz generell Security bei WineCloud. Die Rechenzentren entsprechen hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards, Stichwort DSGVO, ISO-IP-Norm, und werden nach EN 50600 VK3 zertifiziert. Datenschutz und Datenhaltung erfolgen ausschließlich in Deutschland nach deutschem Recht. Das Konzept verbindet also Rechenzentren mit erneuerbaren Energien und der Nutzung von Abwärme zu einem Kreislauf. Was ich persönlich auch noch ganz charmant finde, und das ist ein bisschen paradox, WineCloud ist kein VC-geförderter Hyperscaler, aber innerhalb seiner Nische erfolgreich mit realen Kundenstamm und technischer Infrastruktur, die kontinuierlich ausgebaut wird. Paradox deswegen, weil ich hätte natürlich mehr von diesen Lösungen, aber das ist ein Ansinn von WineCloud ist, organisch und gesund zu wachsen.
So, das war's jetzt mit der letzten Ausgabe Weekly und insgesamt der letzten Ausgabe Das Gleiche in Grün in 2025. Wir möchten uns von Herzen verabschieden und bedanken bei allen Zuhörenden, die das ganze Jahr treu geblieben sind. Wir wollen am Ende vielleicht noch kurz erzählen, wer eigentlich am meisten gehört wurde dieses Jahr. Da gibt es Statistiken und da haben es natürlich die Folgen einfacher, die am Anfang des Jahres gesendet wurde, denn das zieht sich so durch, würde ich sagen, 60% der Hörenden kommen in den ersten 2-3 Wochen und dann hört es nie auf. Also alle Folgen wachsen, ich glaube, es gibt ja keine Folge, die dieses Jahr nicht signifikant häufig gehört wurde, auch wenn sie schon 3 Jahre alt ist. Und Gewinner dieses Jahr ist, Timo, was meinst du?
Na, ich weiß es nicht. Verdient hätten es alle.
Ja, natürlich. Wir lieben alle unsere Folgen. Gewonnen hat Michael Schwarz von Schwarz Transport. Das finde ich toll. Mhm. Wahrscheinlich das kleinste Unternehmen, was wir im Podcast hatten. Hat offensichtlich viele Menschen interessiert, was Michael da mit seinem Truckport auf die Beine stellt in Österreich. Top 3 übrigens ist eine Episode aus dem letzten Jahr. Also das zeigt auch, es gibt Folgen, die brennen und brennen und brennen.
Ein Punkt zu dieser Folge. Im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, aber war das indirekt eigentlich auch eine Geburtsstunde unseres Weeklies? Weil erinnere dich, wie wir auf Michael gestoßen sind. Und das war so eine WhatsApp-Geschichte, die wir uns hin und her geschickt haben. Oder über ein anderes soziales Medium, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, wie wir aufgeregt diese News, die Schwarztransporter halt announced hat, wie wir die behandelt haben. Oh, guck mal hier. Ja. Und so sind wir auch auf Michael gestoßen und haben ihn dann eingeladen bei uns.
Genau, Michael, du bist schuld. Liebe Grüße. Also, genießt das Jahresende. Guten Rutsch. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@digiig.show.